Herr Ebner, was kann man in Berlin für Schwäbisch Hall überhaupt bewirken?
Man kann sozusagen bei dem, was man in Berlin im Bundestag, in den Ausschüssen diskutiert und beschließt, immer die Situation im Wahlkreis für seinen Wahlkreis vor Augen haben. Das heißt, man kann immer mit der Realität, die dort ist, dann auch wissen, ob das gut oder schlecht ist, was man beschließt, wo man zustimmt, wo man ablehnt. Das hat ja nicht alles mit dem Wahlkreis zu tun. Manchmal sind die Dinge unmittelbar, im Wahlkreis wirksam, wenn es zum Beispiel um den Bundesverkehrswegeplan geht und um die Frage, welche Eisenbahnstrecke wird elektrifiziert, welche wird zweigleisig ausgebaut oder welche Straßen werden gebaut, werden überhaupt mehr Straßen oder Schienen gebaut. Also da wirkt sich ganz unmittelbar im Wahlkreis aus und da treffen wir tatsächlich auch wahlkreisspezifische Entscheidungen.
Und welche Bedeutung haben Ihr Wahlkreis und die Stadt Schwäbisch Hall für Sie?
Also der Wahlkreis, der ist ja ziemlich groß. Das ist ja Schwäbisch Hall-Hohenlohe, also das sind zwei Landkreise und die sind mir naturgemäß beide gleichermaßen wichtig. Sie gehören ja auch zusammen, weil es sozusagen ja alles irgendwie Schwäbisch Hall-Hohenlohe ist, also Hohenloher Ebene, der ganze hohenlohische Raum im größten Teil vom Landkreis Schwäbisch Hall wird hohenlohisch gesprochen, ja, also der Hohenloher Dialekt, der ja wirklich was Einzigartiges ist, da gehe ich auch immer stolz mit hausieren und erkläre den Nicht-Hohenlohern, was Hohenlohe ist, mit sozusagen der Dialektbesonderheit, und insoweit gibt es auch in dieser ganzen großen Region aus zwei Landkreisen auch einige Städte. Es gibt ja nicht nur Schwäbisch Hall, es gibt Crailsheim, es gibt Öhringen, es gibt Künzelsau, es gibt dann auch noch große Gemeinden und so weiter und so fort. Also die wollen ja alle gleichermaßen berücksichtigt werden. Dass ich dann noch darüber hinaus, ich sage mal, eine vielleicht doch auch stärkere Bindung zu Schwäbisch Hall habe, liegt sicher darin, dass ich hier auch viele Berufsjahre tätig war, dass hier der Sitz des Kreisverbandes ist, dass hier das Wahlkreisbüro sitzt. Das heißt, da komme ich dann auch naturgemäß häufiger hin. Und insoweit, das bedeutet mir sehr viel. Hier bin ich mittlerweile zu Hause. Also ich wohne in Kirchberg, aber im Wahlkreis zu Hause und das seit über 30 Jahren. Also ist eigentlich so meine Heimat geworden.
Sie möchten, dass der Einsatz von Pestiziden und Neonicotinoiden per Gesetz verboten wird und bringen das in Bundestagsdebatten ein. Warum ist es für Sie so wichtig?
Vor wenigen Wochen ist erschienen der Bericht des Weltbiodiversitätsrates zum Zustand unserer Ökosysteme auf der Welt, zum Zustand der Arten. Und er hat offengelegt, auf welchem katastrophalen Abwärtspfad wir uns weltweit befinden. Es droht uns ein Artentod, nicht nur historisch, sondern geologischen Ausmaßes. Also wirklich, wir in dem Ausmaß noch nie da war, in der Geschwindigkeit noch nie da war. Und der Weltbiodiversitätsrat sagt eben auch, der Mensch ist die Ursache an der ganzen Geschichte. Und von all diesen Ursachen sozusagen, die der Mensch zu verantworten hat, ist die Landnutzung die Hauptursache dieser Entwicklung. Das heißt also, wir müssen gucken, welche Teile, welche Bereiche unserer Landnutzung denn sozusagen am stärksten auf den Rückgang der Arten, auf den Artentod sozusagen wirken. Und da wissen wir, dass zum Beispiel manche Pestizide eine ganz große Rolle spielen. Zum Beispiel diejenigen, die Insekten töten, die Insektizide und da eine ganz besondere Wirkstoffgruppe, die Neonicotinoide, die sehr bienengefährdend und gefährlich sind. Einige davon wurden jetzt verboten, ein weiteres soll jetzt verboten werden. Ich hoffe sehr, dass das jetzt auch schnell kommt. Bei weiteren sind wir dran. Insgesamt sind einfach zu viele dieser Umweltgifte, zu viele dieser Pestizide in unseren Ökosystemen, und auf Dauer überleben unsere Arten, überleben unsere Ökosysteme das nicht. Und deshalb müssen wir das im Interesse auch von uns Menschen, weil die Ökosysteme, stabile Ökosysteme, eine Artenvielfalt, die das Ganze stabil hält, das sind unsere Lebensgrundlagen. Also auch im Interesse von uns Menschen müssen wir da runter von diesen hohen Pestizidmengen und ökologischer und nachhaltiger wirtschaften.
Was tun Sie außerhalb des Bundestages, damit die Nutzung dieser Mittel gerade auf regionaler Ebene eingeschränkt wird?
Außerhalb des Bundestages. Also ich kann ja da vorwiegend zunächst mal innerhalb des Bundestages wirken, also beziehungsweise mit meiner Rolle als Bundestagsabgeordneter, indem ich diese Positionen als grüne Position ausarbeite und sage, welche Landwirtschaft wollen wir, wie wollen wir sie gestalten, was sind die Hebel, an denen wir Landwirtschaft verändern, zusammen mit den Bäuerinnen und Bauern, dass wir das gemeinsam hinbekommen, als Gesellschaft, als Landwirtschaft, da besser zu werden miteinander. Da gehört sozusagen die politische Veränderung bei der gemeinsamen Agrarpolitik in Europa dazu. Da gehören aber auch viele Stellschrauben in Berlin dazu, was die Rahmenbedingungen dafür angeht. Was erforschen wir? Über was wissen wir was Bescheid? Wissen wir nur über chemischen Pflanzenschutz Bescheid oder wissen wir auch über ökologischen Pflanzenschutz Bescheid? So, und da gibt es ein Forschungsungleichgewicht, und das ist einer meiner Punkte, für die ich mich einsetze, dass wir hier endlich genügend Forschungsmittel vom Staat bereitstellen, statt in den chemischen Pflanzenschutz und all diese konventionellen Methoden dann in diese wirklich nachhaltigen Pflanzenschutzmethoden zu investieren, dann gewinnen wir alle. Und das ist so ein wesentlicher Punkt, das versuche ich auch aus dem Bundestag rauszutragen. Das versuche ich zusammen mit den mit den Umweltverbänden auch zu kommunizieren. Das erzähle ich in vielen Vorträgen, an vielen Abenden in ganz Baden-Württemberg, aber auch sonst wo in Deutschland. Und das ist die Art und Weise, wie ich versuche, an der Stelle Dinge zu verändern.
Und was sagen die landwirtschaftlichen Betriebe, vielleicht gerade im Wahlkreis, dazu, dass sie auf Mittel mit Pestiziden verzichten sollen?
Ich bin der Meinung, wir sollten den landwirtschaftlichen Betrieben den ökologisch richtigen Weg auch ökonomisch leicht machen. Also das heißt, bei der Agrarpolitik, also fast die Hälfte der Betriebseinkommen kommt ja aus den Agrargeldern der Europäischen Union, die dann wieder mit Länderprogrammen verteilt werden, dass wir diese Verteilung so gestalten, dass das ökologisch richtige Handeln belohnt wird und dann sozusagen aufs Konto des landwirtschaftlichen Betriebs einzahlt. So, das finde ich ganz wichtig. Dann, finde ich, müssen wir den landwirtschaftlichen Betrieben, den Bäuerinnen und Bauern sozusagen auch das Wissen zur Verfügung stellen. Da, wo wir es nicht haben, müssen wir es erforschen. Und wenn wir es haben, müssen wir auch dafür sorgen, dass sie das in der Ausbildung lernen. Dass sozusagen dieser Wissenstransfer wirklich stattfindet, dass das umgesetzt wird und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Boden kommt. So, und dann sind natürlich erstmal viele nicht begeistert, wenn sie hören, wir sollen auf Glyphosat verzichten, das brauchen wir doch, sagen die. Ja, aber das Julius-Kühn-Institut von der Bundesregierung sagt auch, wir können auf 60 bis fast 70% der Glyphosatmengen verzichten, ohne dass die Betriebsergebnisse zurückgehen, ohne dass es sozusagen einen Einkommensverlust gibt, ohne dass die Erträge zurückgehen. Und ich glaube, das sind erstmal die Bemühungen, die wir gemeinsam gehen müssen. Und wenn wir dann darüber hinaus noch was erreichen wollen, dann müssen wir uns halt anstrengen auf verschiedenen Punkten, aber nie gegen die Landwirtschaft, nie gegen die Bäuerinnen und Bauern, sondern wir müssen das zusammen machen. Und oft wird es halt so empfunden, dass es ein Angriff ist auf die Landwirtschaft. Weil auch die Menschen, die jetzt die Bauern mit der entsprechenden Pestizidspritze fahren sehen, dann sagen, der bringt jetzt wieder Gift aus, weil das Bewusstsein bei den Menschen gestiegen ist. So, dadurch ist auch die Konfrontation schärfer geworden. Wenn jetzt beide Seiten erkennen, hier gibt es ein Bemühen, wir kommen hier vorwärts, wir werden hier ökologischer, mit diesem Bemühen schaffen wir es auch, gesundes Essen sozusagen ohne Pestizide zu erzeugen, dann profitiert am Ende auch jeder davon.
Was sind denn die Alternativen zu den Mitteln mit Schadstoffen?
Manchmal sind biologische Mittel die Alternativen, setzen auch konventionelle Landwirte schon ein. Also gucken wir doch mal in den Weinbau, wo beispielsweise der Traubenwickler schon heute mit Pheromonen, also mit hormonellen Lockstoffen, angelockt wird. Der kommt dann durcheinander, da finden sich Männchen und Weibchen nicht mehr. Ja? Damit ist aber der Schädling an diese Kapseln mit diesem Lockstoff, die hängt man so am Weinberg verteilt, um den Weinberg auf. Und dann ist sozusagen, sind die Reben zum größten Teil schon mal geschützt, ohne dass es notwendig war, ein Gift auszubringen. So, das sind Dinge, die waren vor 30 Jahren noch nicht denkbar, weil man das noch nicht wusste, weil man die Hormone noch nicht isolieren konnte und, und. Und so wird es auch morgen Dinge geben, die wir heute noch nicht denken können, die wir heute noch nicht wissen. Aber mit solchen biologischen Methoden, in denen wir uns biologische Vorgänge, beispielsweise genau diese hormonellen Dinge zunutze machen oder Mikroorganismen wie den Bacillus thuringiensis, mit dem man zum Beispiel auch den Buchsbaumzünsler bekämpfen kann, den vielleicht der eine oder andere jetzt im Garten hat, kann man mit biologischen Methoden und auch Pflanzenstärkungsmitteln heute schon viel machen. Die Biobauern setzen ja, wie unsere Altvorderen, auch schon lange drauf auf weite Fruchtfolgen. Also das heißt, dass auf einem demselben Acker es ziemlich lange Jahre dauert, bis die gleiche Kulturart wieder drauf angebaut wird. Also dass da ein Fruchtwechsel stattfindet und dann beispielsweise erst nach 5 oder nach 7 Jahren die gleiche Kulturart wieder angebaut wird. Das hilft sozusagen beim Eindämmen der kulturartspezifischen Schädlinge. Also ob das jetzt der Kartoffelkäfer, ein bestimmter Pilz oder was auch immer das ist, ob das Nematoden sind, die sozusagen im Boden gebunden sind, da funktioniert es am besten mit der Fruchtfolge. Also diese Dinge, die müssen wieder stärker in den Fokus, die müssen aber auch wirtschaftlich funktionieren. Deshalb sage ich, gemeinsame Agrarpolitik ändern, den Markt ändern, dass der Anbau solcher Früchte sozusagen auch wirtschaftlich tragfähig ist. Weil warum baut jemand nur Mais, Weizen, weil es sich halt für ihn besser lohnt? Finanziell. So, also aus dieser Mühle müssen wir die Landwirte befreien, dann das Wissen bereitstellen dafür. Und ich setze sehr viel drauf, dass wir mit digitalen Steuerungsmethoden auch, also künftig auch auf den Äckern beispielsweise Mischkulturen anbauen können. Mischkulturen, bei denen Pflanzen sich gegenseitig helfen. Also Schädlinge der Nachbarpflanze abstoßen durch einen ganz bestimmten Geruchsstoff oder den Boden bedeckt halten und, sodass die Pflanzen insgesamt stärker und besser wachsen und resistenter gegen Schädlinge sind. Und der letzte Punkt ist, wir brauchen auch, eine neue Herangehensweise bei der Züchtung von Pflanzen, nicht neue Technologien bei der Züchtung von Pflanzen, sondern eine neue Herangehensweise, dass wir nicht mehr nur auf eine bestimmte Ertragslage oder auf einen hohen Input von Stickstoff und Pestiziden setzen, sondern dass wir auch im Hinblick auf Klimaveränderungen Pflanzen züchten, die mit veränderten Witterungsbedingungen zurechtkommen. Mal ist es nässer, mal ist es trockener. Der Niederschlag verteilt sich anders, Schädlinge sind anders da. Also, dass wir da auch Pflanzen zur Verfügung haben für unsere Landwirtschaft, die mit den neuen Verhältnissen gut zurechtkommen, die auch beispielsweise in Mischkulturen gut zurechtkommen und dann auch stabile Erträge liefern.